Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Karl Füsselberger. Hallo Karl, stell dich mal vor und sag uns, wie du zur Fotografie gekommen bist.
Ja, hallo, mein Name ist Karl Füsselberger, bin Geschäftsführer der Wiener Fotoschule und ich habe mich eigentlich als Jugendlicher schon interessiert für Fotografie, habe aber ursprünglich den Beruf des Zimmermanns erlernt, das war der Wunsch meines Vaters. Ich war aber nicht ganz schwindelfrei und bin aber dann gleich nach der Gesellenprüfung abgebogen und habe dann im zweiten Bildungsweg Fotografie gelernt und das war eigentlich der Einstieg in meine Karriere als Fotograf.
Wow, also das heißt, dein Vater hat gesagt, pur lernen was Gescheites und du bist draufgekommen, da oben gefällt es mir nicht.
Genau, und das Problem war aber dann, das war ja damals ein Job für die Ewigkeit und die Firma ist dann nicht 10 Jahre später in Konkurs gegangen.
Nein, weil das ist ja, glaube ich, ganz oft so das, was man so hört, so gerade wenn es so darum geht, dass junge Leute irgendwie ins Fotografen-Business gehen wollen, witzigerweise nicht nur jetzt, wo alle sagen, es ist schlecht, sondern auch vor ein paar Jahren, dass sie alle irgendwie immer so sagen, so Fotografie ist nichts Gescheites, da kannst du nicht leben davon. Aber wie man eben jetzt gerade gesehen hat, es kann genau mit jedem anderen Beruf auch so gehen.
Ja, da kann ich eine super Geschichte erzählen. Ich bin dann, also mit meinem Bruder gemeinsam, haben wir uns einen 20er alten VW-Bus gekauft und sind 3 Monate durch die Sahara gefahren. Und haben dann die grandiose Idee gehabt, wir machen drüber einen Vortrag, gell? Tiervortrag damals natürlich noch. Und wie wir dann zurückgekommen sind bei uns im Dorf, also Blindenmarkt, das ist so tiefste Provinz in Niederösterreich, haben die gesagt, ja, du, die Füsselberger Buben, die stellen sicher, weil die fahren drei Monate auf Urlaub, hackeln nichts und jetzt kommen sie heim, also das kann nichts sein. Gut, mit dem haben wir dann leben müssen, mein Papa natürlich war da auch ein bisschen skeptisch. Und dann waren wir damals beim Peter Rapp im Wurlitzer.
Nicht wahr?
Sendung, ja. Und dann waren wir im Wurlitzer und in Ö3 waren wir unter die Wüstenfüchse. Da waren wir eingeladen in einer Ö3-Sendung live, die Wüstenfüchse. Und wir uns dann mein Papa im Wurlitzer gesehen und dann war das natürlich eh schon was anderes. Und die Leute im Dorf haben gesagt, wir haben es gewusst. Aus denen, aus das haben wir immer schon gewusst.
Ah, ja, der Klassiker. Ja. Wenn es dann auf einmal aufgeht, dann hat jeder gewusst, dass es so ist, gell?
Aber was vielleicht so zum Thema Beharrlichkeit, ich habe dann also quasi die Gesellenprüfung auf dem zweiten Bildungsweg gemacht als Externist und war dann 4 Jahre in der Presseabteilung vom Bundesheer, war aber ausschließlich im Ausland. Also ich war zuerst ein Jahr in Syrien und dann 2,5 Jahre in Zypern.
Wow.
Ich kann mich nur erinnern, sie haben mich damals geprüft über den Infrarotfilm, weil unsere Lieblingsinnung hat gesagt, jemand, der sozusagen jetzt Fotograf lernt ohne Berufsschule, das gibt es einmal überhaupt nicht. Das kann nicht sein. Und dann kann ich mich erinnern, dann habe ich mir am Städten bei einem bekannten Fotografen, habe ich mir die Unterlagen kopieren lassen. Das hat damals 1.000 Schilling gekostet. Das war wirklich ein Vermögen. Also das war viel Geld in den 90er Jahren. Und blöderweise ist dieses Ding dann am Postweg nach Zypern verloren gegangen.
Nein.
Ja, ich habe aber dann im Urlaub zufällig die Fotografin kennengelernt, von der es er kopiert hat, sein Lehrmädchen, und die hat man es dann kopiert gegen Kopierkosten. Und ich bin in Zypern dann längste Zeit mit dem Infrarotfilm aus irgendeinem unerklärlichen Grund experimentiert. Gell?
Sehr cool.
Und dann komme ich da zur Gesellenprüfung, ich meine, ich war damals 27, das heißt, die Theorie natürlich war für mich überhaupt kein Problem, weil ich meine, Lerner, weißt du, das war nicht so das große Problem. Und dann Fachaufnahme eigentlich alles ganz gut hingekriegt und was den 9x12 in Schwarz-Weiß negative entwickeln und. Auf alle Fälle war dann sozusagen gesagt, ja super, aber jetzt noch eine Frage der Infrarotfilme. Und das heißt, ich habe dann da gesprudelt wie aus dem Nichts, weil das war ja was, die habe sie ja nur Infrarotfilm entwickelt. Ich habe gesagt, wirklich, also unglaublich. Also für sie haben keine Berufsschule gemacht, aber das haben sie wirklich gut gemacht. Das müssen wir ihnen gratulieren. Was die dann ist eigentlich dem Fotografenglück nichts mehr im Wege gestanden.
Genau, wenn man das einmal hört, dann geht es eigentlich dahin.
Und aus so berufenem Munde noch dazu.
Das stimmt. Sehr cool. Und wie ist dann weitergegangen?
Naja, du, das Problem war dann, ich bin dann also 95 aus dem Nahen Osten zurückgekommen und habe dann Arbeit gesucht. Und das war ja sehr, sehr schwierig. Und habe dann aber mal so in einem Fitnesscenter gearbeitet in Wien, in der Geschäftsführung, so als Assistent, mal für 50 Monate. Mhm. Und das war eigentlich ein ganz berühmtes Fitnesscenter, Zimmermann. Da ist dann der Arnold Schwarzenegger da trainieren gekommen. Cool. Aber der war halt chronisch notleidend. Und die Firma ist auch in Konkurs gegangen. Also habe ich dann rechtzeitig mitgekriegt und habe bei allen Museen beworben, also bei allem, was du dir vorstellen kannst. Und bin dann über eine Blindbewerbung ins AKH gekommen an die Klinik für Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie und habe dort dann 10 Jahre lang als Medizinfotograf gearbeitet.
Medizinfotograf? Was macht man als Medizinfotograf?
Du, zum Beispiel gibt es in der Kieferorthopädie werden Zahnspangen fotografiert, Lippenkiefer, Gaumenspalten, quasi es werden Fotos gemacht, es werden Krankheiten dokumentiert, der Verlauf. Mhm. Und auf der Uni natürlich für Forschung, Lehre, also ich habe Triple E ist die höchste Qualifikation von Publikationen, wenn sich zum Beispiel jemand habilitiert. Und ich glaube, ich habe 50 Triple E-Publikationen über meine Bilder in Amerika über irgendwelche schiefen Zähne.
Wow.
Was aber das große Glück war, wir haben damals 1998 eine Kodak DCS 460 bekommen. Das war die erste Digitalkamera. Die hat sage und schreibe 350.000 Schillinge gekostet. Damals war noch Schillingzeit.
Warte mal, 350.000 damals, das ist
jetzt... Das sind 50.000 Euro ungefähr.
Ja, oder wahrscheinlich jetzt nur viel mehr einfach.
Ja. Und wow. Der Hammer war, wenn du also von der Ebene 7 in die Ebene 9 in den OP gegangen bist, war der Akku leer.
Nein.
Ja, und weiß obgleich hast du so machen müssen, dass du quasi ein weißes Blatt Papier nimmst. Das heißt, das hätte ich vor dich hingehalten, Martin. Dann hast du im Anschluss mit der Pipette in der Software den Weißabgleich gemacht.
Hört sich extrem intuitiv an.
Ja, wobei es war ein 6-Megapixel-Sensor und interessanterweise war das also ein Nikon-Bajonett und das hat damals das Medical Nikko, das war ein legendäres Objektiv, ein 120mm Makroobjektiv mit eingebautem Ringblitz und die Blende ist mit der Entfernung kombiniert. Das heißt, wenn du 30 cm gehabt, das hast du automatisch Blende 16 eingestellt und mhm. über das wurde quasi die Belichtung geregelt mhm. und die Helligkeit hast du einfach mit den ISO-Einstellungen, da oben so ein ISO-Ring und das Ding hat super funktioniert, das war 40 Jahre alt, nur hat es dann irgendwie 3 oder 4 Jahre später so eine Sicherheitszertifizierung nicht mehr gekriegt, weil da hast du ein ganz Stromkastel gehabt, das war das mit Batterien und dann haben sie es leider vom Markt genommen. Und das war eigentlich dann nur lange Zeit so, dass Nikon keine Ringblitze gehabt hat, die dann auch mit den digitalen Kameras funktioniert hätten. Mhm.
Sachen gibt's. Ja. Sehr cool.
Dort war ich dann quasi 10 Jahre mhm. bis 2005 und habe mich dann mit der Audiovision selbstständig gemacht und habe dann also bis 2012 eigentlich fürs Audiovision gehabt. Da haben wir so ganz viel Filme produziert, also für Nationalpark Hasselobau, Ort an der Donau, Kalkalpen. Also ich glaube, wir haben 10 Nationalparks als Kunden gehabt.
Wow.
Haben dann die Canon Perspektive 2012 war eigentlich das letzte große Projekt. Da haben wir 360 Grad Panoramaprojektion auf einen 18 Meter Zylinder realisiert. Mhm. Wobei dann irgendwie absehbar war, dass diese Audiovision, dass das eigentlich enden wird. Ich bin eigentlich von der klassischen Dia-Show gekommen. Also wir haben in Analogzeiten mit 8, 9 Dia-Projektoren so Shows produziert auf riesige Leinwände.
Wow.
Und das dann quasi auf digital übertragen. Aber es war die Zeit dann vorbei. Und dann war eigentlich auch so die Idee mit der Fotoschule. Das ist dann eigentlich dann Füßer fahren noch vielleicht 2 Jahre parallel gelaufen. Und dann ist aber 2011 die Idee zur Wiener Fotoschule
genau, gekommen. Genau, halt mal da mal kurz inne, weil das Thema interessiert mich jetzt so allgemein. Wie, wenn man jetzt in einem Gebiet extrem drinnen ist und merkt, so das Pferd ist tot oder stirbt bald und man sollte absteigen, wie kann man das am gescheitern machen?
Du, extrem schwierig. Ich meine, ich muss sagen, mir hat das Pferd abgeworfen.
Okay.
Also es war irgendwie klar, dass das einfach rein wirtschaftlich nicht mehr weitergehen kann.
Ja, aber es ist ja oft so, dass man sich denkt, das wird wieder besser oder ist halt jetzt gerade eine schwierige Zeit. Aber wie schafft man es, dass man sagt, man macht so sein Baby und gibt es weg? Weil es ist ja immer so, aus meiner Sicht, man muss ja auch öfter Dinge einfach loslassen, wieder Platz in seinem Leben machen und wieder Platz für andere Sachen hat. Aber wie schafft man das?
Du, es war irgendwie Das Problem war zum Beispiel bei der Canon-Perspektive, das war so ein riesiger Job, da hast du dann so ein Team von 15 Freelancern und da waren, also wir haben dann dort Tag und Nacht gearbeitet, die ganze Woche davor, weil halt sozusagen das Projektmanagement, das kommt immer alles sehr spät, man ist von so vielen externen Faktoren abhängig, die man dann eigentlich gedacht, aber wenn das gut zahlt ist, so kann es nicht weitergehen, weil das geht einfach auf die Gesundheit. Mhm. Also immer dann gedacht, wenn ich da so weitermache, dann werde ich wahrscheinlich in 2 Jahren einen Herzinfarkt haben.
Hui.
Und das war einfach immer gedacht, okay, jetzt muss ich da irgendwas grundlegend ändern. Und ich habe mal gemerkt, dass die Jobs weniger werden, weil natürlich Videoproduktion ganz stark gekommen ist und wo wir nicht so drin waren. Es ist dann auch Videokombination mit 3D-Animation und so weiter. Es sind relativ viele Leute vom ORF zur Verfügung gewesen, die halt auch günstig gute Produktionen angeboten haben, wo mir unterm Strich manchmal zu teuer waren. Und ich habe mir dann gedacht, okay, Seminare wären eigentlich was Tolles. Ich habe nämlich seit 2003 für die Firma AV Stumpfel, die sind in Wallern.
Genau, da wollte ich gerade sagen, was ist AV Stumpfel?
Da habe ich die Winx-Seminare gemacht. Und Winx ist eine Präsentationssoftware, mit der Tiershows erstellt wurden. Und zwar, die haben 1989 mit einem DOS-Programm angefangen und da haben wir mit 9 Projektoren habe ich da eine Show programmiert. Und da waren wir im Tonstudio, da hast du quasi mit einem Atari-Rechner, hast du sozusagen diesen Listen-Editor abgearbeitet und dann über serielle Kabel hast du die Tierprojektoren gesteuert.
So, da waren jetzt wahrscheinlich so viele Fremdwörter drin, dass ich die jetzt gar nicht aufrollen wie für die Jüngeren. Aber rede mal weiter. Vielleicht
ich bringe es mal auf den Punkt.
Ja.
Sagen wir, du hast einen Laptop gehabt, dort sind dann 10 Kabeln weggestanden und jeder Tierprojektor hat ein eigenes Kabel gehabt. Mit dem hast du über Blendungen gemacht, und du hast dann einfach 3 Bilder nebeneinander gehabt, damit du quasi eine 9 Meter breite Leinwand bespielen kannst, was du jetzt im Prinzip mit einem Beamer machst. Das war natürlich mega aufwendig, weil du hast in der Dunkelkammer die Dias dupliziert, du hast Schrift-Dias gemacht. Also das war eine schöne Arbeit auch und in Kombination mit Musik. Also am Anfang alles im Tonstudio, nur auf analoge Tonbänder. Und dann ist 95 ist das Hard-Disk-Recording gekommen. Das war dann sowieso die Sensation schlechthin, wie man einen PC auf einmal Ton schneiden konnten.
Wow. Heutzutage macht das jeder auf seinem Smartphone, gefühlt.
Ja. Aber ich weine diesen Zeiten nicht mehr nach, weil das war natürlich auch sehr mühsam in vielen Dingen.
Aber gleichzeitig ist es halt auch, gerade jetzt auf dem Level, wahrscheinlich auch sehr viel so Pionierarbeit gewesen, die halt einfach Sachen möglich gemacht hat, die anders nicht oder wahrscheinlich nicht möglich waren.
Ich meine, du kennst ja den Key-Burns-Effekt, oder? Wenn du
Ken Burns, ja.
Ken Burns, genau. Also nur um dir das zu verdeutlichen, wie das damals funktioniert hat. Also da war in einem Städten, das war 100-Jahr-Feier, haben wir eine riesige Projektion gehabt in der Bölzhalle. Und da war dann eine Szene, da haben wir quasi ein Zoom-Objektiv vom Diaprojektor mit einem Schrittmotor animiert und dann hat sich eine Person um 20% größer gezoomt. Das war die Sensation des Abends. Also
wow.
Auf der Ebene hat sich das aufgespielt.
Aber es ist ja eigentlich extrem wertvoll, sowas zu verstehen, dass Dinge, die man heutzutage einfach so im Vorbeigehen macht, früher halt echt ein Mörderaufwand waren.
Ja, aber was interessant ist zum Beispiel, also ich habe dann auch also bis 2016 auch die Seminare in Wallern gemacht über diese Präsentationssoftware und auch eben über Diashows und mache das in Wien auch noch so ein bisschen, wobei ich das an den Bernhard Brenner übergeben habe. Und wenn ich zum Beispiel jetzt heute jemand einen Ratschlag geben sollte, was braucht eine gute Diashow? Einfach eine gute Musik und eine Programmierung im Takt. Also möglichst ein Schnitt im Takt und da hat eigentlich nicht viel geändert und wenig Effekte.
Ja, nicht Effekthaschen. Weil.
Ui. Naja, also wir haben auch viele Produktionen gemacht für Reisereferenten. Also da haben wir auch ganz, ganz viel von den, dass der Hans Turner ist oder also in Österreich haben wir fast alle Reisereferenten als Kunden gehabt und haben oft nur Effekte rausgenommen, weil die natürlich, die wollten immer zeigen, was die Software kann, aber das ist die Software dann mal zu viel.
Ja. Also ich kann mich da mal erinnern, ich glaube bei irgendeinem, es war irgendein Wi-Fi-Kurs, irgendwas Längeres und dann hat auch einer aus irgendeinem Grund einen neuen Mac gehabt und dort Keynote und hat, glaube ich, bei jedem Übergang von einer Folie zur nächsten ungefähr jeden Effekt draufgegeben, der noch irgendwie möglich war Und das ist halt einfach nicht gut. Da brauchst du nicht mehr dazu sagen.
Wenn man Effekt sieht, ist er schlecht.
Ja, genau. So, ui, 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 ui. Ja. Aber okay, warte. Das war jetzt Wings. Klammer zu, ja. Sozusagen.
Genau.
Und dann 2011.
Ja, das Interessante war dann, ich hab keinen Beamer vertrieben seit 2005. Das waren damals für Bildprojektionen eigentlich die besten Beamer. Mhm. Und Canon hat mich eingeladen zur Fotokina nach Köln und ich sitze da im Flieger neben jemand vom Management und ich habe mir gedacht, okay, es war jetzt gut für die Fotoschule einen gescheiten Partner zu haben. Weil ursprünglich hieß das Füss Academy, was natürlich kein prickelnder Name ist, aber das war jetzt so eine Notlösung. Und dann sage ich, Herr Stifter, ich glaube, den Namen kann ich eh sagen, wir brauchen in Österreich eine Canon Academy. Dann sagt er, ja, dann machen sie eine, gell?
Wow.
Ich meine, da musst du dir vorstellen, habe ich mit Markus Stadler, mit Joe Lorek und mit Dominik Wagner haben wir dann quasi gemeinsam die Canon Academy Österreich auf die Beine gebracht und die war da wirklich von extern die treibende Kraft dahinter.
Sehr cool.
Und das Witzige war ja, ich habe ja vorher dann bis 2010, glaube ich, mit Nikon fotografiert, aber ich habe das jetzt nie so als Religion gesehen. Mhm. Und ich habe dann meine Nikon-Ausrüstung, ist wirklich der Klassiker gewesen, Auto auf, Fototaschen offen, runtergefallen, Sitz 208 beim Bionett abbrochen. Nein. Also irgendwie total Schaden. Und dann denke ich mir, okay, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Und zufällig kommt eben dann der Joe Lorek zu mir und sagt, schau, da hast du 7D mit drei Objektive, ich gebe dir die einmal in die, probier die einmal, gell? Und mit der bin ich dann 2011 nach Madeira gefahren und so hat sich dann eigentlich der Connect zu Canon ergeben. Und am Anfang habe ich mir gedacht, wie die Canon das erste mit der Hand gehabt, wie kann man eine Kamera nur so blöd bauen? Das Bayonett geht in die falsche Richtung, die Radl dran soll ja anders. Und dann noch irgendwie ein Jahr wieder Nikon in die Hand genommen und gedacht, wie kann man eine Kamera nur so blöd bauen, weil da geht ja alles verkehrt.
Genau. Aber also eben, wie du sagst, das Ding ist halt einfach, es ist halt einfach ein Werkzeug unterm Strich und man würde einfach irgendwas transportieren damit.
Genau. Also ich sage immer, dem Stephansdom ist egal, mit was er fotografiert wird.
Bingo.
Also natürlich bin ich Canon-Fotograf und schätze diese Marke sehr, aber ich mache da keine Religion draus.
Ja, ist ein guter Punkt. Sehr cool. Canon Academy Österreich. Cool. Und dann ist irgendwie wie eine Fotoschule draus geworden, oder? Oder
Interessante
gleichzeitig dann, oder wie immer.
Ein Jahr später habe ich dann einmal alle Domains gecheckt, weil ich mir dachte, okay, die Füß Academy, das ist nicht so prickelnd, aber da war eben noch Füß AV parallel. Mhm. Also hat es quasi noch gegeben, aber halt eher so auslaufend. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass die in der Fotoschule noch frei ist. Dann habe ich mir am selben Tag sämtliche Domains registriert, habe mir dann das Logo schützen lassen am Patentamt und dann war das eh einmal klar. Und dann ist es halt sukzessive bergauf gegangen. Und wir haben dann wirklich angefangen mit 2012, haben ganz viele Kurse dann gemacht. Es sind auch immer Trainer dazu gekommen und dann ist das eigentlich ziemlich schnell gegangen. Also das war am Anfang, das war wirklich der berühmte 1000-Gulden-Schuss.
Sehr cool. Und was auch, ich meine, du hast ja so am Anfang so ein bisschen gesagt, nein, so schnell gegangen, aber es ist halt einfach was so Schritt für Schritt sich einfach nach oben entwickelt hat.
Genau. Und was interessant war, ich habe das ja zufällig jetzt beim Zusammenräumen im Büro in Niederösterreich bei meinen Eltern gefunden. Die erste Fotoreise, das war geplant noch in die Osttürkei, habe ich 1988 ausgeschrieben, die ist nie zustande gekommen. Dann habe ich 2011 habe ich die erste Fotoreise nach Madeira gemacht. Die habe ich inzwischen 11-mal gemacht und ich glaube, jetzt habe ich wahrscheinlich 25 Fotoreisen schon gemacht, geleitet. Das heißt, manchmal muss man wirklich an die Ideen glauben und durchhalten, auch wenn das hart ist.
Ja, eindeutig.
Also, das hat einfach zu der Zeit nicht gepasst und ich weiß im Nachhinein auch warum. Aber das kann man, glaube ich, auch den Fotografen mitgeben. Viele hören auf, weil sie denken, sie sehen das Ziel nicht, aber eigentlich ist hinter der nächsten Kurve.
Genau.
Ich habe das oft bemerkt, wenn man dann noch irgendwie ein paar Schritte in Zukunft in Reserve hat, dann schafft man es vielleicht.
Ja. Und was ich auch einen extrem coolen Spruch finde, der ist von einem Fotografen gehört, auf Englisch, ich paraphrasiere mir jetzt einmal kurz, auf Deutsch, und zwar, es gibt keinen Lift zum Erfolg, du musst einfach das Stirnhaus nehmen.
Ja, das glaube ich. Also das ist ganz, ganz. Und ich glaube, es darf halt auch am Anfang nichts zu blöd sein. Und man muss halt einfach wirklich viele Sachen machen. Man muss einfach das Ziel in den Augen haben. Was ich aber auch gelernt habe, man darf sich nicht verzetteln. Mhm. Also wir haben relativ viel Kooperationsanfragen, aber da ist einfach so viel Schrott dabei, wo ich mich dann echt frage, kaufe ich mir jetzt eine Arbeit oder bringt mir das irgendwas? Ich glaube, das ist auch wichtig, weil dann, ich kann mich noch erinnern, wie wir da in die Sahara gefahren sind, dann kriegst du da mal 10 Suppenpackeln geschenkt und dann glaubst du, jetzt musst du Kopfstände machen. Und nur weil ich dann ein Stativ kriege, dann musst du jetzt bei jeder Gelegenheit posten, das XY-Stativ. Also da
Na,
denkst du,
das
das kaufe ich mir lieber und dann habt ihr es mir gern.
ganz genau. Das ist aber, was ich ja auf meiner Seite schon mittlerweile gut gelernt habe, ja. Eindeutig.
Und ich sage immer, wenn jemand bei mir Kooperationsanfrage macht, sage ich, okay, Jahrespaket kostet Summe X. Und wenn sie dann bereit ist, den zu zahlen, kann man weiterverhandeln und sonst meinen sie es eh nicht ernst.
Ganz genau.
Also ich denke, das ist, wobei ich sagen muss, wir haben auch so viele tolle Kooperationspartner und es ist einfach schön, dass jetzt die Leute auf uns zukommen und die jetzt nicht mehr so wie Klinken putzen gehen muss wie früher.
Aber hat sich halt einfach auch wiederum ausgezahlt und war halt einfach was halt langsam wachsen hat müssen. Oder Schritt für Schritt.
Genau, wobei sagen wir es, ich habe eine totaler geschickte Auswahl bei meinen Trainern auch gehabt. Da sind eigentlich alle seit Anfang an dabei. Wir haben da, ja, jemand hat aufgehört, weil er halt jetzt keine Zeit mehr hat, aber ansonsten haben wir eigentlich die Stammmannschaft, die ist seit 2011 dabei und die hat natürlich sehr gut sein und das ist sicher auch mit ein Teil des Erfolges, dass es das einfach wirklich tolle, tolle Kollegen sind, die halt auch einen super Job machen.
Sehr cool. Sehr cool. Das heißt, seit 2011, mittlerweile sind wir habt bald 10 Jahre nächstes Jahr.
Nächstes Jahr haben wir 10 Jahre, also das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ich meine, du kennst ja den Markt der Fotoschulen, dass da natürlich auch viele, viele Mitbewerber gibt, aber und ich denke mal, unsere Firmenphilosophie ist einmal so, also Fotografie muss Spaß machen. Wir sehen uns als Katalysatoren, helfen den Leuten einfach weiter, sei es jetzt technisch oder gestalterisch. Und wir sind einfach, ich sage einmal, sehr hilfsbereit, sehr geduldig und wir schauen halt einfach, dass wir unsere Kunden an der Hand nehmen und dorthin führen, wo sie hinwollen.
Das macht Sinn. Wie schaut es da aus? Ist es bei euch so, jeder kann hingehen oder braucht nicht ein gewisses Grundwissen oder habt ihr für jeden irgendwie ein Programm, ein Angebot da?
Also, wir sind ja keine Ausbildungsstätte, das heißt, wir wenden uns an Hobbyfotografen. Das heißt, bei uns kann man die Einsteigerkurse ohne Vorkenntnisse machen und ansonsten sucht man sich halt einen Porträtkurs aus oder was Spezielles. Wobei interessant ist, wir haben eine Kinderfotoakademie, die findet jetzt zum 5. Mal statt nächste Woche. Da haben wir jetzt eigentlich auch immer Publikationen gehabt mit dem Universum Kids, das es leider nicht mehr gibt, weil die haben aufgehört, aber da sind wir gerade dabei, wieder eine neue Kooperation zu finden. Und da sind wir zum Beispiel dermal im Stephansdom. Dann interviewen wir zum Beispiel eine Domführerin, dann sprechen wir mit den Steinmetzen, die ja da permanent
Cool.
arbeiten und die Kinder eine Woche recherchieren, schreiben, fotografieren. Es kommt eben der Chefredakteur, der Martin von diesem Universum Kids, der jetzt bei einer anderen Zeitung arbeitet und macht Arbeit mit den Kindern. Das ist wirklich ziemlich ein strenges Programm, aber die Kids sind voll begeistert. Und was auch interessant ist, wir haben in die Erwachsenenkurse so viel 13, 14, 15-Jährige drin sitzen. Also ab 13 nehme ich die Kinder in die Erwachsenenkurse, wenn ich mit Eltern vorher rede. Und sie sind so motiviert. Und interessanterweise von der Altersstruktur, also wir haben, wie gesagt, mit 10 Jahren beginnend, die Hälfte von unsere Kursteilnehmer sind unter 45. Der Älteste war 92.
Wow.
Der ist von Salzburg gekommen, ist mit der Westbahn angereist und hat sich über das Internet im Motel One ein Zimmer gebucht. Ich meine, der war sowieso super cool. Ja, das war wirklich wow. Und die Hälfte sind Frauen. Also, wir haben wirklich ganz, ganz tolle, tolle Mischung von Kunden, die bei uns Kurse machen. Und wir haben auch Leute, die schon 10 Kurse machen. Also, die seit Anfang an eigentlich treu dabei sind. Wir machen eben viel neue Dinge. Und das ist natürlich auch das, was die Leute gerne in Anspruch nehmen.
Und eben, weil wir jetzt ja gerade bei neuen Dingen sind, aktuelle Situation, es bleibt ja nicht stehen und sagt so, Gott, wir können nicht mehr raus oder wir können nicht mehr zusammen, wir werden alle sterben, sondern wir werden, ihr nehmt ja quasi auch die Situation in die Hand und denkt jetzt auch Sachen neu, eben mit Webinaren und anderen Themen. Wie ist das so gelaufen oder wie läuft da so der Umstieg, wie man es immer sagen sollte, die neue
Naja,
Realität?
das war interessant, weil wie am 15. März der Shutdown war, dann haben wir am 22. März, das war mein Geburtstag, das erste Fotocafé gehabt, das heißt unseren Live-Talk, wo wir unsere Kunden einladen, wo wir dann immer so Themen der Fotografie diskutieren. Da gibt es eine Photoshop-Challenge mit dem Oliver. Dann haben wir jetzt so einen Zyklus Fotografie-Trift-Malerei. Cool. Mein Bruder lebt in London und malt sehr viel. Also wir haben dann wirklich zwischen London, Salzburg, Wien haben wir immer live hin und her geschaltet und haben Bilder gezeigt und haben wirklich eine coole Schiene mit dem, mit dieser Malerei und Fotografie aufgebaut. Das geht auch auf alle Fälle weiter. Und haben dann kurze Zeit später mit Webinaren begonnen, haben so eine Photoshop-Serie mit 10 verschiedenen Episoden gehabt, die super gebucht worden ist, haben Makro gehabt, haben Natur-Tier-Fotografie, Reisefotografie. Also wir haben auch ganz, ganz viele Tickets verkauft. Wir waren da sehr, sehr zufrieden. Und also Wien ist ja ein super Platz zum Leben und es gibt die Wirtschaftsagentur Wien. Die haben jetzt also quasi eine Webshop-Offensive für Kleinunternehmen ausgeschrieben und die haben jetzt eine digitale Schulungsplattform eingereicht, also wo man quasi Videos, wo man digitale Inhalte verkaufen kann. Da geht es ganze technische Aufbereitung und da habe ich jetzt die Zusage gekriegt, ich glaube, ich kann es eh sagen, von 10.000 Euro Förderung, die ich jetzt kriege.
Wow, damit kann man natürlich was Sinnvolles aufbauen, ja.
Ich glaube, nein, das ist jetzt natürlich die Initialisierung, die wir jetzt da noch brauchen, um das echt zu professionalisieren. Weil ich meine, du kennst das eh beim ersten Webinar natürlich, da haben wir nicht gecheckt, dass wir irgendwie die Links ausschicken müssen und da hat sich 5 Minuten vorher noch wer angemeldet. Und wir haben zwar ein super Buchungssystem, das ist aber halt eher für die Präsenzkurse. Und da haben wir natürlich jetzt da ganz viel an Hirnschmalz einmal reinstecken, damit es dann wird.
Genau, und das Coole ist ja, dass das Herz ist vielleicht, wenn man jetzt nicht drüber nachdenkt, sagen, ja, 10.000 Euro und damit kann man jetzt das und das, sondern das, also was auch immer machen, aber das Coole ist, das ist ja jetzt wirklich Geld, was da rein investieren kannst, dass halt für die Leute, die halt fotografieren wollen und halt jetzt das Online-Angebot nutzen wollen, einfach nur intuitiver, angenehmer und sinnvoller ist. Weil eben, auch wie du schon gesagt hast, es gibt halt verschiedenste Systeme, die mehr oder weniger gut sind für den Zahlungsverkehr, dafür sind es online, also jetzt von der Präsentationstechnik schlecht und wie auch immer. Und wenn man da jetzt aber wirklich das gehört hat und damit auch den Platz im Kopf und vielleicht für einen Programmierer oder wie auch immer, dann ist das schon was Wirkliches wert, weil da kann man jetzt einfach super Sachen auf die Füße stellen.
Naja, wir haben eher unsere Webfirma, das sind die Chili-Schafe, die sitzen in Linz und die werden eher einen Löwenanteil von dem kriegen. Und wir machen das jetzt einfach so, dass wir sozusagen ein Kundenkonto werden wir programmieren lassen, wo jeder sieht, was für Kurse hat er gemacht, er kann sich die Schulungsunterlagen runterladen, er kann sich eine Bestätigung, eine Kursbestätigung ausdrucken. Also das cool. Hat für uns einfach, da geht es ganz viel um Kundenservice. An der Webseite selber wird man wenig sehen, weil das im Hintergrund eigentlich alles passiert. Und natürlich, ich finde es insofern auch super, weil man eben sozusagen jetzt da, wir profitieren von dem maximal als Fotoschule, es profitiert die Webfirma. Wir haben auch dann, glaube ich, 3.000 Euro für Content, das heißt, wir werden ein bisschen was an Kameraleute auch vergeben. Das heißt, von dem profitieren ja viele andere Leute.
Absolut.
Und da vielleicht muss man die Fotografen auch ermuntern, sie überlegen, was für Geschichten gibt es. Es gibt speziell in Wien, aber auch in anderen Bundesländern gibt es so viele Förderungen. Und dass man da auch mitmacht und nicht nur jammern. Ich habe eben da so ein bisschen mitgekriegt von der Förderstelle, die Leute rufen dort an, brüllen die nieder, aber da haben sie vergessen, den Absenden-Knopf zu drücken. Sie haben das nie abgeschickt, haben, das sind einfach zu blöd, dass die einfachsten Dinge ausfüllen. Also und da denke ich mir dann auch, man kann nicht nur jammern. Ich bin da schon 3 Tage dabei gesessen, aber ich meine, das ist ein Quiz im besten Sinne, wenn ich mit 3 Tage 10.000 Euro verdiene, ich meine, was soll ich leider noch jammern?
Ja, eindeutig.
Und ich meine, da leben wir in Österreich ja echt im Paradies. Und ich denke mir, als Fotograf muss man sich eine Nische suchen. Und darum, ich mache ja auch kaum Fotoaufträge, weil ich eben da sehr wenig Zeit habe, weil die Fotoschule eher ein Fulltime-Job ist, wie man sich vorstellen kann. Aber ich denke mir, wenn man als Fotograf jetzt hier irgendwie eine gute Nische sucht, das müssen jetzt nicht gerade Seminare sein, dann kann man ja, glaube ich, auch noch ganz gut davon leben.
Eindeutig. Ich meine, im Endeffekt geht es wahrscheinlich darum, man sollte einfach was finden, was man einfach extrem gern macht, weil es dann im Umkehrschluss einfach was ist, wo man sagt, ja, ich mache es gern und wenn ich es nicht für Geld mache, dann ist es auch cool und im besten Fall, und das ist wahrscheinlich dann am meisten so, wird man damit einfach erfolgreich werden.
Also das glaube ich auch. Ich glaube einfach, dass dieser Weg vielleicht ein bisschen mühseliger ist und länger dauert, aber nachhaltiger ist.
Genau.
Also was bei uns jetzt so interessant war, wir haben dann auch angeboten, Gutscheine zu kaufen, also ein bisschen quasi ein bisschen als Krisenhilfe, Und das am Anfang überhaupt nicht gelaufen, wo ich mir dachte, okay, ist interessant. Und dann haben wir wirklich richtig viele Gutscheine verkauft, wo Kunden anrufen und sagen, du weißt eh, jetzt kaufe ich einen 1500-Euro-Gutschein, hilft euch das? Ich meine, natürlich hilft uns das. Aber ja, wir haben auch gemerkt, dass also die Kunden so loyal und so zu uns halten, was natürlich auch schön ist.
Absolut. Sehr cool.
Und ich, witzigerweise habe ich heute mit einem Bekannten gesprochen, dass darum gegangen, wenn ich morgen was verkaufen will, wann ich mit dem Werben anfangen sollte. Und ich habe dann gesagt, am besten schon vor einem Jahr. Das ist vielleicht auch noch eine interessante Episode. Wir haben ja diese Österreich-Wochenende, die wir anbieten, das sind heuer 8 verschiedene Themen. Und die habe ich vor 5 Jahren begonnen und das war am Anfang auch komplett zäh, dass man da einfach genügend Leute, dass du 4, 5 Leute zusammenkriegst, ist halt einfach nicht so leicht. Und durch das aber, dass heuer quasi alle Fotowochenende schon so gut angebucht waren, weil wir eben schon so einen langen Vorlauf haben, jetzt haben wir heuer fast alle Termine ausgebucht, haben dort und da noch Restplätze und wir da profitieren wir sogar von Corona, weil die Leute, ich meine, da genieren wir jetzt fast ein bisschen, weil die Leute in Österreich bleiben.
Ja.
Aber natürlich haben wir das Angebot schon gehabt, haben es einfach jetzt erweitert, haben Zusatztermine gemacht. Das heißt, man muss sich auch überlegen, wo ist meine Chance, wo kann ich jetzt einfach meine Geschäftsprozesse optimieren und wie kann ich meinen Kunden Service bieten, weil Angebot schafft Nachfrage.
Mhm.
Wenn ich nur daheim sitze und jammer, dann wird wahrscheinlich keiner kommen.
Dann wahrscheinlich nicht, ne? Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Das ist cool. Das heißt, wenn man dir zuhört, dann merkt man eigentlich auch, du hast eindeutig was gefunden, für das du brennst.
Also das Witzige war, das war ja immer mein Traum, Fotograf zu werden. Mhm. Also das habe ich bald einmal gewusst. Und das waren eben wirklich viele Umwege und das war einfach nicht leicht. Also das war wirklich mit viel Schmerzen verbunden. Und also das berühmte Tal der Tränen bin ich sicher zweimal durchschritten.
Oh.
Also, aber ich habe mich dann eigentlich nicht locker lassen. Und das Witzige war ja, bei der Audiovision bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich habe dann eigentlich nicht mehr so viel fotografiert, weil ich war mehr in der Produktion. Und dann das hat aber dann irgendwann einmal nicht mehr gepasst. Und das Interessante war, es war dann eben so ein Einschnitt, da habe ich die Firma aufgelöst, 2011, habe meinen Mitarbeiter gekündigt, ich habe mir gedacht, die Welt bricht zusammen. Also ich weiß, das war wirklich schrecklich. Und dann hat sie aber im Nachhinein, also hat der Bernhard, hat auch so viel, für den haben sie so viele neue Chancen aufgetan und der hat auch selber so eine tolle Firma aufgebaut und wir arbeiten auch heute noch zusammen. Und ich habe dann wirklich, wie ich die Webseiten vor 3 Jahren offline genommen habe, war er mit mir sowas von dem Reinen. Und ich war dann so, für mich war das dann, ich habe gesagt, okay, das Thema ist erledigt. Mhm. Wenn ich heute eine Museumsanfrage kriege über einen Auftrag, dann gebe ich das so mit lachendem Gesicht an einen Bernhard weiter oder an einen anderen Kollegen. Also man muss wirklich dann den inneren Frieden finden und mit gewisse Dinge abschließen.
Ja, wobei, das redet sich wahrscheinlich viel, viel leichter, als es dann in Wirklichkeit ist oder war.
Nein, das war eher ein Prozess, der 3 Jahre gedauert hat, gell?
Ja.
Also, aber weißt du, was ich glaube, was so das Problem ist, wenn jemand sagt, ja, Hochzeiten mache ich Arbeit, dann ich brauche das Geld. Ich glaube, das ist so diese Grundgeschichte.
Ja.
Wenn ich sage, jetzt mache ich irgendwas, weil ich das Geld brauche, das wird in der Regel nicht funktionieren.
Auf jeden Fall nicht so, dass es sich gut anfühlt auf Dauer.
Nein, aber da werden die Kunden keine Freude haben.
Ja.
Ich werde vielleicht komplett nervös sein, weil ich halt irgendwie Angst habe, dass ich es nicht zusammenbringe. Und ich denke, man muss sich echt überlegen, was ist meins? Und vielleicht werden auch manche Leute draufkommen, dass sie zum Fotografen nicht geeignet sind.
Mhm.
Aus verschiedensten Gründen.
Mhm.
Also, ich glaube,
was jetzt nicht schlecht ist, sondern wahrscheinlich sogar eher gut, weil dann weiß man halt, das war es nicht, dann ist wahrscheinlich was anderes.
Ja, genau. Das ist halt einfach, aber die Selbstreflexion ist immer ein schwieriges Thema. Glaube ich. Also, ich finde einfach, vielen Leuten fehlt einfach jegliche Selbstreflexion und eine Selbsteinschätzung eine solide, dass man sagt, okay, das kann ich mir zutrauen und das kann ich mir nicht zutrauen.
Ja.
Und was vielleicht auch noch witzig ist, also ich kann mich noch erinnern, ich hab eigentlich mir immer sehr, sehr schwer da mit dem Reden. Gell? Also ich war so als Jugendlicher und so weiter, das war für mich echt immer Hürde.
Mhm.
Aber ich habe das dann im Laufe der Zeit so gut gelernt. Und wenn ich jetzt da irgendwo bei der Foto-Adventure vor 300 Leuten stehe, das taugt mir eigentlich voll, also das macht mir überhaupt nichts. Die Energie von, ich meine, du kennst das eh, Martin, wenn man jetzt vor Leuten redet, die Energie vom Publikum und so weiter, wo man mit dem Publikum spielen kann. Also auch wenn man vielleicht manchmal denkt, diese Dinge kann man nicht, dann kann man die schon lernen. Also es ist nicht so, dass alles Gott gegeben ist.
Definitiv, ja. Und gerade jetzt auch wenn man quasi die Möglichkeit oder die Chance, dass man reinwächst in die Sachen, vielleicht immer wieder ein bisschen über seine Komfortzone drüber geschubst wird, also aus seiner Komfortzone raus, dann merkt man einfach, wie es dann im Nachhinein immer, immer besser wird und jeder Schritt eigentlich ein total logischer Schritt ist auf den vorherigen, aber man sich vorher nicht vorstellen hätte können. Und so wächst man einfach.
Na, das stimmt auf alle Fälle. Und ich muss ehrlich sagen, also auf das ich schon ein bisschen stolz bin. Ich meine, ich bin Canon Academy Trainer in Deutschland und in Österreich. Und in Österreich sind, glaube ich, 4 Leute gelistet. Also ich meine, das sind schon Sachen, da musst du auch schon hinkommen, gell?
Genau.
Aber das ist natürlich dann auch, das dauert eine Zeit lang. Aber auf das bin ich ja stolz. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt das irgendwie raushängen lässt. Aber du, man muss dann auch, also man kann zu dem stehen, was man erreicht hat. Und man darf das auch ruhig zeigen. Und das Witzige ist, mich fragen die Leute, na, und was arbeitest du? Sag ich, ja, du, ich organisiere Fotokurse. Na, aber ich meine, du wirst ja was anderes auch noch machen. Ja, du, weißt du, schaust du da mal, es geht so halbwegs, musst du auf unsere Webseite schauen, aber also das ist schon witzig, weil es kann sich keiner vorstellen, dass man jetzt mit von einer Fotoschule leben kann.
Ja. Ja, und
Aber
nur dazu, weißt du, was sich wahrscheinlich so anfühlt, als der macht ja nur irgendwie so ein wenig ein Hobby.
Ja, und das Lustigste ist, wenn ich eine Fotoreise fahre, gell? Nur, dass du so vielleicht ein bisschen eine Idee kriegst. Das sind maximal sieben Personen und wir sind im Prinzip jeden Tag unterwegs, machen irrsinnig viel Sonnenuntergang, blaue Stunde, dann machen wir vielleicht auch nochmal Sonnenaufgang. Das heißt, das sind wirklich Tage von 8 in der Früh bis 11 auf die Nacht, Mitternacht und das auch wochenlang oder 10 Tage. Und das ist richtig anstrengend. Wobei, das macht dann super Spaß und ich beschwere mich nicht. Aber das Witzige ist, die Leute sagen immer, du, einen schönen Urlaub, gell, einen schönen Urlaub. Weil
genau, du bist ja eher auf der Insel. Ja, nein, nein. Also wer mal ein paar Leute unterrichtet hat und das jetzt ein wenig länger und hintereinander, der weiß, dass es durchaus ein wenig anstrengend werden kann. Ich meine jetzt nicht deshalb, weil es irgendwie die Leute anstrengend sind, nicht, dass man es so versteht, sondern einfach, weil Unterrichten permanent auf quasi auf Fragen beantworten, Sachen erklären, sie vielleicht einmal absichtlich rausnehmen, obwohl man es gerade jetzt nicht machen will, weil man jetzt sie auf Zunge beißen will, weil man quasi dem Teilnehmer die Chance bieten möchte, Erfahrungen selbst zu machen, das ist schon richtig, richtig aufwendig und anstrengend.
Nein, und man muss immer präsent sein.
Genau.
Und was ich aber gelernt habe und was ich bei vielen Trainern sehe, was die nicht kennen, ich meine, die sind Gott sei Dank nicht bei mir, als Fotograf musst du dich komplett zurücknehmen, wenn du Trainer bist. Es ist nicht wichtig, was du kannst, sondern es ist wichtig, genau. Natürlich musst du jetzt vernünftige Fotos machen können, aber wichtig ist, dass du dich zurücknimmst und dann dein Wissen vermittelst und die Leute erleben lässt, nicht jetzt Foto dann zu Tode kritisieren. Ich meine, das sind Hobbyleute, die machen das zum Spaß. Und der Trainer, der immer nur so den Macker raushängen lässt, das kommt nicht gut an. Und ich finde es einfach ein bisschen eine Charaktersache, dass man sich einfach zurücknimmt.
Eindeutig. Eindeutig. Und eben, wie es gesagt, dass es geht jetzt nicht darum, ich meine, Himmel oder andersrum, nur mal zurück quasi. Was ist schon ein schönes Foto? Nur weil mir jetzt was gefällt, heißt es nur lange nicht, dass es dem anderen gefallen muss und genauso umgekehrt.
Genau, ja, das sowieso. Aber ich denke mir halt auch, und dieses Besserwisserische und so sie profilieren auf Kosten anderer, also das geht im Lehrberuf gar nicht, finde ich. Also das ist
eindeutig.
Das geht eindeutig nicht. Und was ich auch sehe, ich meine, wenn es jetzt nur irgendwie einen ganz banalen Einsteigerkurs nimmst. Ich meine, wichtig ist, dass du dann die Message echt gut rüberkriegst, dass die Leute es verstehen. Und an manchen Tagen bist du jetzt selber nicht so gut drauf, dann ist die Gruppe vielleicht auch schwächer. Und ich finde, das ist die Herausforderung, dass du es einfach auch noch ein 100. Mal genauso gut noch magst wie beim ersten Mal.
Eindeutig.
Und was mir aber voll taugt, also unsere Kurse leben, die ändern sich dauernd von der Didaktik. Also wir stellen so viel um, wir lernen auch so viel dazu. Und ich finde, wenn du schon mal 100 Seminare gemacht hast, die Erfahrung ist schon wichtig, weil du dann einfach auf viele Dinge reagieren kannst.
Eindeutig, ja. Und auch wenn du jetzt 100 Mal das Gleiche machst, ich meine, bei mir ist zum Beispiel so ein Beispiel in der FH, beim Bachelor, da habe ich 120 Studierende jedes Semester, also jedes Wintersemester, die bei mir quasi so Fotografie oder mit Kamera umgehen lernen, sagen wir mal so, nicht Fotografie lernen. Und da ist das erste Mal, wo ich quasi die 120 Leute in 6 Gruppen gehabt habe, haben wir so gedacht, was, 6 Gruppen? Das heißt, ich muss 6-mal genau das Gleiche unterrichten.
Also, wie viele Tage hast du das gehabt?
Das war über Semester verstreut.
Und waren das immer so Tagesveranstaltungen? Oder?
Das war immer geblockt, immer mit 3 Stunden, glaube ich, 2 Einheiten, 3 Stunden, so ja. manchmal ein bisschen mehr. Und ich habe dann im ersten Semester war eh noch alles spannend und habe, also das erste Mal, was ich gemacht habe, spannend und so, beim zweiten habe ich gesagt, so, boah, schon wieder. Und dann bin ich aber eigentlich draufgekommen, dass für mich als Lehrerin das der absolut Wahnsinn ist von dem, was ich davon profitieren kann. Weil ich habe 6 Mal hintereinander das gleiche Thema. Ich kann es jedes Mal überlegen, von den 6 Mal hintereinander, wie mache ich jetzt das Thema ein bisschen anders. Jedes Mal ist die Gruppen anders und auch die Gruppendynamik ist eine andere. Und man lernt da als Vortragender bei sowas, was man halt immer wieder macht, unter Anführungszeichen immer wieder, so unglaublich viel dazu. Und wenn man halt einfach eher, so wie du gesagt hast, frei im Kopf ist, dass man Dinge überdenkt, dass man reflektiert, dass man einfach schaut, was man einfach besser machen kann, dann ist das was unglaublich wertvoll ist.
Ja, das finde ich auch. Und ich glaube nämlich auch als Trainer, da ist eben einfach wirklich dieses didaktische Element ist so wichtig. Und es gibt einfach viele Fotografen, das sind so exzellente Fotografen, aber schlechte Lehrer. Das heißt, die dann auch oft Schiffbruch erleiden, weil sie mit die Kursteilnehmer gar nicht klarkommen. Mhm. Weil die sagen, wenn die das nicht wissen, dann brauchen wir gar nicht mehr weiterreden.
Ganz genau.
Weißt du, und bei uns ist es einfach so, ich sage immer, ihr könnt jede Frage stellen und dreimal auch. Und wir machen es halt einfach so lange, bis das passt. Und auch bei der Fotoreise, weißt du, da geht es ja nicht nur darum, dass wir die Locations zeigen, ja, jetzt hätten wir Sterne fotografieren oder jetzt machen wir mal mitziehen beim Korbschlitten oder in St. Petersburg die weißen Nächte. Das heißt, und das ist aber das, was halt auch für die Leute taugt und du wirst da schon daran gemessen, jeder will halt einfach tolle Bilder mit heimbringen. Und was bei uns ja der Vorteil ist, vielleicht gegen einer Schule, so wie bei den Fotowochenenden, das ist natürlich wichtig, dass man dann gemütlich zusammensitzt, man isst irgendwo gut und auch das Gesellige und dass man halt einfach da eine gesunde Mischung hat zwischen dem, was man den Leuten bietet oder dass auch das Gesamtpaket stimmt und dass du einfach unterm Strich manchmal ausgleichen musst in der Gruppe. Also du musst einfach eine Gruppe führen können, wie in einer Firma, dass du einfach, das sind jetzt nicht deine Mitarbeiter, aber du musst eben schauen, dass du einen Ausgleich schaffst, dass die happy sind, dass dir gut geht und dann ist das eigentlich der Rest, geht eh von selber.
Ja, und das ist jetzt auch nämlich ein Punkt gewesen, der ganz, ganz wichtig ist, was du im Nebensatz gesagt hast, so, dass dir gut geht, also dir selbst, das ist was man eindeutig nicht übersehen darf. Weil ab dem Moment, wo das kippt, ist für alle nicht mehr gut.
Ja, und das war eben dann das, warum ich die Audiovision dann in Pension geschickt habe, so gehen wir, weil da ist mir dann nicht mehr gut gegangen. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass man wirklich in sich hineinhört. Und was ich dann gelernt habe, dass man einfach sagt, okay, und jetzt bleibe ich mal stehen oder gehe mal überhaupt einen Schritt zurück, weil ich bin neigt dazu, manchmal so ein Tempo anzuschlagen, das ich dann selber nicht wirklich durchhalten kann.
Was auf Dauer schwierig wird, ja, ich kenne das Problem.
Das Thema hat 100.000 Ideen.
Oh ja.
Und meine Frau ist da Gott sei Dank pragmatisch, die sagt, du, dann weißt du, den Scheiß, den würde ich mir jetzt nicht antun. Und also das heißt, es ist immer ganz gut, wenn man von außen auch ein Korrektiv hat, der vielleicht manchmal sagt, weißt du, da würde ich jetzt aufpassen. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich, ich würde einmal sagen, so 5 Kunden, / Freunde, die sind sozusagen meine Berater. Mhm. Wenn ich irgendwo jetzt mir nicht sicher bin, dann rufe ich die einmal off-records an und sage, du Wolfgang, wie schaut denn das aus? Wird dann das gefallen? Was hältst du denn davon? Und es ist ganz wichtig, wenn man quasi so eine informelle Ebene hat an Leuten, und das ist auch, wenn man Fotojobs macht, genauso, dass man einfach einmal die Außenwirkung überprüft von Zeit zu Zeit.
Genau, Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung ist nicht immer das Gleiche.
Genau. Und wir haben nämlich voriges Jahr eine ganz interessante Reklamation gehabt, die mir gar nicht aufgefallen war, die aber so wertvoll war dann unterm Strich, weil halt einfach einmal, wo halt gearbeitet wird, passieren Fehler. Mhm. Ich bin dann auch immer recht dankbar, wenn man sozusagen das dann auch korrigieren kann. Weil ich sage zum Beispiel bei der Fotoreise, Leute immer, bitte, wenn euch was stört, sagt es gleich, weil dann können wir es abstellen. Wenn du mir 2 Wochen später eine E-Mail schreibst, dann ist nichts. Aber ich denke mir nämlich, viele Kunden sagen dann nichts, die fressen das eine, aber die buchen die halt nicht mehr als Fotograf oder sie buchen bei dir nicht mehr.
Genau.
Und was wichtig ist, ein Freund von mir, der ist Geschäftsführer bei Fischer Österreich, bei Dübeln, der sagt, er ist sozusagen der liebste Lieferant, der einen Auftrag gibt, dann funktioniert das perfekt, er kriegt die Rechnung und sonst würde er mit dem eigentlich gar nicht mehr kommunizieren. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen sehr pointiert und überspitzt. Weil ich denke mir, wenn ich zum Beispiel sage, okay, jetzt möchte ich auf einen Fotokurs gehen, dann will ich mich nicht 100 Mal darum kümmern, ob ich jetzt angemeldet bin, weil das Buchungssystem nicht funktioniert oder was zum Beispiel bei uns immer als besonders positiv wahrgenommen wird, dass wir mehr oder weniger, wir haben eine Durchführungsgarantie, bei uns wird ganz wenig abgesagt. Wir haben 113 Kurse gehabt, also letztes Jahr, und haben keine 10 abgesagt.
Wow.
Weil wir sagen dann einfach, Leute, du, ich arbeite auf der Uni und jetzt habe ich mich bei dem Mitbewerb XY angemeldet, zu einem 2-Tages-Leitraumkurs und die haben mir dann 2 Tage vorher einen Kurs gesagt. Gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was das für mich für Katastrophen ist, wenn du arbeitest nicht auf der Uni, du weißt das eh, dass ich mein Geld wieder retour kriege, einen neuen Antrag.
Mhm.
Und ich habe zum Beispiel einen Kunden, der hat geschrieben, findet der Kurs statt, ich komme aus Beirut.
Wow.
Tatsächlich, das ist war also ein deutscher Fotograf, der in Beirut lebt. Also wir haben wirklich, oder letzte Woche hat einer geschrieben, er kommt wegen die Hamster aus Dresden nach Wien. Und zum Beispiel kommen die Leute auch so aus der Schweiz, aus Deutschland. Also da haben wir schon spannende Sachen. Vielleicht, das würde ich auch noch gerne sagen, weil die Wiener Fotoschule, also mein Verständnis ist auch, dass wir uns besonders um Wien kümmern. Wir haben die dritte Manntour, wir haben die Kapuzinergruft, wir haben den Justizpalast, wir haben so spezielle Führungen im Stephansdom. Also wir haben da wirklich viele Sachen, die der Mitbewerb überhaupt nicht anbietet. So einfach mein Geschick, mich zu vernetzen und die richtigen Partner zu finden. Und das gehört auch dazu. Also neben der fachlichen Kompetenz muss man einfach geschickt sein, wie man mit Leuten umgeht und das Networken im positiven Sinne.
Ja,
also eindeutig. Und auch, dass man sich weiterhilft. Ich meine, wenn du jetzt an die Canon-Geschichte erinnerst, wo ich dann dich vorgeschlagen habe, also ich denke mir dann, dass man einfach an seine dass man an seine Verbündeten, an seine Freunde, an seine Fotografenkollegen denkt und sagt, okay, du, das war jetzt der Job für einen Franzi und den werde ich da jetzt vorschlagen.
Ja, na, das geben oder ja, ich sage mal, das geben können oder einfach nicht geben können, einfach so das an andere denken ist unglaublich wichtig, weil man kriegt, wenn man es jetzt nicht aus dem Grund macht, dass man es wieder zurückkriegt, sondern einfach aus dem Grund, weil man halt an andere denkt, dann kriegt man es im Normalfall auch wiederum extrem super zurück, das Ganze. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht so poetisch gesagt, wie ich sagen wollte, aber ich glaube, du weißt ungefähr, was ich sagen wollte.
Nein, ich glaube, es muss in irgendeiner Art dann in irgendeiner Art und Weise einen Energieausgleich geben.
Mhm.
Und man weiß ja in Wahrheit dann eher, an wen man es weitergibt. Also, und ich denke mir aber, das Miteinander und im Team, also wir sind in Summe 10 Trainer, wobei 6 Trainer einen Großteil der Arbeit machen. Und das Erfolgsgeheimnis der Wiener Fotoschule ist unter anderem auch das Team, weil wir einfach, weil einfach gute Leute sind. Und
ja, das
kannst du als einzelne Person einfach nie leisten, weil, weißt du, ich bin nicht, du kannst nicht von Porträt bis Tiere und ich weiß nicht, was alles noch abdecken. Und das ist bei uns auch ziemlich genau aufgeteilt, wer was macht. Das finde ich immer auch wichtig, weil ich dann sage, okay, Modefotografie mache ich nicht, weil das ist nicht das, was ich jetzt wirklich gut kann. Ich mache jetzt auch keine Produktfotografie. Mhm. Dafür mache ich wieder andere Sachen.
Mhm.
Und ich denke mir, das ist halt auch das, wo man halt auch ein bisschen einmal charakterliche Stärke beweisen kann und sagt, okay, das kann ich halt nicht so gut. Oder ich gebe auch keine Photoshop-Kurse, weil ich halt sage, ich kann zwar ein bisschen Photoshoppen, aber für einen Kurs muss nicht unbedingt sein. Es gibt ja andere Leute, die das besser kennen.
Ja.
Und ich glaube, das ist so der wichtige persönliche Schritt, wie man reifen kann oder muss.
Ja, denke ich auch. Jetzt hast du zuerst einmal gesagt, Feldhamster.
Genau.
Da ist bei also, mir so Ping.
Also ich sage immer, die Nagetierfraktion bei uns ist ganz groß gekommen. Also in Wien gibt es einmal die Ziesel. Also die wohnen da im 22. Bezirk und im Berchtoldsdorf.
Warte mal, was ist der Ziesel, für die, die das nicht wissen? Ich bin jetzt auf deiner Seite
kleines,
drauf.
So ein kleines Nagetier. Mhm. Und die leben halt in Höhlen und sind jetzt draußen und sind super Fotomotive. Und Ziesel sind sehr streng geschützt.
Mhm.
Jetzt gibt es eine Überpopulation. Und das kann man natürlich super fotografieren, wobei manche werden eh durch unsachgemäße Fütterung mit Wurstsemmeln dahingerafft. Also auf der Bergstädter Heide haben sie die ziemlich ausgerottet.
Wirklich?
Ja, und Ziesel ist quasi der Albtraum von jedem Bauingenieur. Wenn irgendwo eine Baustelle ist und sie sehen, ein Ziesel wird die Baustelle gesperrt, dann müssen sie weglocken.
Ach so, ja, weil eben geschützt und so.
Geschützt sind, ja.
Ei.
Was ja eh okay ist, weil sonst wird ja alles unplaniert, gell.
Mhm.
Die noch viel lustiger Geschichte ist, die Feldhamster wohnen hauptsächlich auf Friedhöfen. Ich meine, ich kann es eh sagen, am Meidlinger Friedhof zum Beispiel. Und die haben dort alles unterminiert. Die fressen den kompletten Grabschmuck. Jetzt haben sie teilweise schon also Tongefäße, wo sozusagen die Blumen hamstersicher sind.
Geschützt.
Ist der eigenes Terra X drüber. Und ich sage aber immer, also die lieben Verwandten werden sich sicher freuen. Für mehr Haustiere kommt jetzt sausen die Hamster durch die Gegend. Und so putzig. Gell? Also ich habe jetzt da auch ein Video auf Facebook gepostet. Ich meine, die sind wirklich zum Niederknien.
Sehr cool. Das heißt, das ist wirklich, da ist man einfach, also wie funktioniert das? Wenn ich jetzt aus Beirut, also ich komme aus Linz, nicht aus Beirut, und mag die Feldhamster fotografieren, wie funktioniert das?
Genau, du meldest dich einfach bei uns an und dann kriegst du von uns eine E-Mail, wo du hinkommen musst. Und dann ist eine Gruppe mit maximal 6 Leuten, da ist ein Trainer, der dann ganz genau weiß, wo die Hamster sind und der dann quasi dir zeigt, wo sie sind. Der hilft vielleicht beim Fotografieren, wenn du dich nicht so gut auskennst. Und das Ziel ist ja, dass dann jeder ein paar tolle Hamsterfotos hat.
Sehr cool. Ist dann bei so einem Fotowalk irgendwie Bildbesprechung oder was dabei oder ist das jetzt wirklich rein miteinander fotografieren und schauen, dass man ein paar Hamster vor die Linsen kriegt?
Naja, das ist witzig und zwar, das ist jetzt kommt wieder die moderne Zeit ins Spiel. Also bei den längeren Kursen haben wir schon immer so gemacht, dass wir natürlich Bildbesprechungen machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel am Großglockner sind oder in der Ramsau. Und jetzt machen wir es aber so, dass wir quasi über Zoom die Bildbesprechung machen. Mhm. Wir sind dort vor Ort, wo es natürlich keinen Monitor gibt und keinen Laptop. Das heißt, dann macht der Trainer mit den Leuten 2-3 Tage später einen Termin aus und dann schaut man sich, jeder reicht seine 5 besten Bilder ein und die werden dann dort besprochen.
Mhm. Cool.
Ja, nein, das ist... Und wir haben jetzt auch in der Corona-Zeit bemerkt, dass die Bildbesprechungen extrem wichtig sind und wir haben jetzt auch diese Fusion mit der Malerei war hochspannend und da haben auch die Leute wirklich extrem viel profitiert, weil das hat von Komposition, Farblehre, da haben wir echt sehr viel...
Genau, müssen wir noch ein bisschen ausholen, weil da haben wir schon vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen. Was ist das mit der Malerei?
Okay, also vielleicht nur ein bisschen... Da hole ich jetzt noch ein bisschen aus. Mhm. Und zwar, Canon hat aufgerufen, die Trainer, sie sollen irgendeine Home-Story machen. Und jetzt war meine Idee, make coffee great. Jetzt habe ich dann eine Kaffeebohne mit dem Lupenobjektiv fotografiert, im Maßstab 5:1 und habe da so einen 4-Minuten drüber gemacht. Ist auch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Mhm. Das war dann make coffee great again, war der Titel. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Wien, wie nennen wir jetzt unseren Fotostammtisch? Was der Fotostammtisch ist ja schrecklich, das klingt ja ganz. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen ein Fotocafé.
Ja, Wien und so, sehr gut.
Genau, und im Fotocafé plaudern die Leute über Fotografie. Und dann habe ich mit meinem Bruder gemeinsam eben diese Reihe Fotografie trifft Malerei entdeckt, die wir jetzt auch zu einem Präsenzkurs, also wir jetzt auch einen richtigen Kurs dazu geben und wo quasi der Peter, der in London wohnt und dort in einer Galerie vertreten ist, hat er quasi aufbereitet, die Theorie der Malerei, so geschichtlich begonnen und Kompositionsregeln, Farblehre. Und wir haben dann quasi Fotos auch genommen und haben die dann auch noch Kriterien der Malerei zerlegt und besprochen. Mhm. Und natürlich war das super spannend, weil es ja da ganz viele Überschneidungen gibt.
Ja, eindeutig. Sehr cool.
Und also das ist auch, finde ich, jetzt so komplett eine neue Sichtweise, wenn der Ort, habe ich jetzt in Österreich noch niemanden gesehen, der das angeboten hätte. Und da denke ich mir, und wir haben einfach so viel, sage ich mal, Premium-Kunden, die einfach sie bildgestalterisch verbessern möchten. Und für die ist es natürlich super, wenn wir sowas komplett was Neues haben.
Total. Weil das Thema ist ja
auch voll interessant, weißt
du? Voll. Nein, das Thema ist ja auch, warum sehen wir in unserer Kultur oder was ist ein schönes, unter Anführungszeichen, Bild bei uns? Und von wo kommt es? Wieso ist es bei uns in der Kultur so? Wie funktioniert es woanders? Und wenn man das einfach jetzt eben mit so einem Parallelmedium wie eben der Malerei verbinden kann, dann kann man einfach wahrscheinlich viel, viel einfacher Rückschlüsse auf, warum ein Foto gut ist, ziehen, als wenn man es jetzt nur, wiederum unter Anführungszeichen, mit guten Fotos von Fotografen meistern, also jetzt die alten Meister, mit dem sieht.
Ja, und das Interessante ist nämlich auch, der Peter hat dann zum Beispiel gesagt, schau, das Schwarz-Weiß-Bild schaut aus wie das Bild vom Maler XY und hat dann das Foto auch noch, also das Bild auch dann noch recherchiert und beim nächsten Mal herzeigt. Und das Interessante ist ja dann, man kriegt einfach Gefühl, warum ein Foto funktioniert. Und natürlich kann man alle Regeln brechen, man muss sich nicht grafisch dran halten, ich glaube, das brauche ich eh nicht sagen. Aber es ist schon mal wichtig, wenn man sich einfach einmal mit der Theorie ein bisschen auseinandergesetzt hat und sozusagen auch das verstanden hat, wenn man dann immer das auf die Fotografie umlegen kann und wenn man sagt, das ist nichts für mich, dann ist es eine Erkenntnis.
Ganz genau.
Also ich denke mir, und ich finde sowieso, dass halt Bildgestaltung wirklich sehr frei ist. Und wenn jetzt jemand nur hobbymäßig Bilder macht und wenn die auch schlecht sind oder aber der Person gut gefallen, finde ich, hat das auch seinen Wert.
Eindeutig.
Also man darf da jetzt nicht so, also ich finde, da wird manchmal zu, wie soll ich sagen, das wird manchmal zu sehr übertrieben und das werden die Leute manchmal dann auch irgendwie behandelt, wo ich mir denke, das ist nicht notwendig. Aber natürlich, wenn, ich glaube, das ist einfach sehr viel Fingerspitzengefühl, wenn man was sagen kann. Wenn ich einen Anfänger komplett niedermache, dann wird der die Freude verlieren und die Leute sind eh so dankbar über jeden Hinweis. Und das Schöne ist, wenn man dann ein Feedback von den Leuten kriegt und sie schicken dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später tolle Bilder, dann weiß man ja, dass man die richtige,
genau, den richtigen Anstoß gegeben hat.
Induktion gegeben hat, ja.
Ja, eindeutig. Hier war, da fällt mir was ein, in der FH gibt es ja immer die Evaluierungen, was generell ein sehr, sehr wichtiges Tool ist. Und in einem Bachelorstudium am Ende vom Semester habe ich gekriegt, ich wollte zwar nie fotografieren, ich werde ja nicht da, aber der Unterricht war das Coolste im ganzen Semester.
Ja, das ist aber super, oder?
Und dann denkst du auch so, ja, cool.
Nein, das ist wirklich toll. Also das ist auch das Schöne, finde ich, am Beruf, wenn man.
Genau, dann, weil man hat halt einfach für das eine Semester, wie es in meinem Fall war, einfach wem halt was mitgeben, den begleitet, den halt einfach für das, was für die Person halt einfach passt, hat das Richtige gemacht oder das Passende gemacht. Und ja, war cool.
Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Und was für mich zum Beispiel auch schön ist, wir haben jetzt dann doch schon, nachdem es jetzt 10 Jahre gibt, haben wir einige Jugendliche, die bei uns angefangen haben, die jetzt auch mit der Grafischen schon fertig sind. Oder wenn es dann manche Leute schaffen, die Berufsfotografen dann werden, also das ist schon schön. Und witzig ist auch, dass dann auch von vielen renommierten Schulen da manchmal Leute kommen, der Aufsteckblitz zum Beispiel, das absolute Stiefkind. Oh, der wird dort nicht unterrichtet, interessanterweise, was mich natürlich auch nicht stört. Mhm. Aber da denke ich mir oft, wenn ich schon einen Studioblitz unterrichte, dann gehe ich das eigentlich gleich mit.
Jo.
Aber der wird irgendwie negiert. Aber wie gesagt, kommen die Leute zu uns und zu so Spezialkurse natürlich, also die wir halt alternierend anbieten. Und man kann sich bei uns auch natürlich einmal die Basis holen, wenn man dann irgendwo weitergehen möchte. Ja, aber da sehen wir uns ja gar nicht als Konkurrenz. Also wir haben dann wertschätzenden Umgang mit den Kollegen und muss ja jeder seins machen.
Genau.
Aber wir sind ja, wie gesagt, in einem ganz anderen Segment und fühlen uns da auch sehr wohl und das wird zu uns auch nicht passen. Also so ein Zertifikatslehrgang wäre definitiv, wird nicht zu uns passen.
Wenn es jetzt so ist, dass jetzt wer einen Kurs haben wollen würde oder Thema, was bei euch nicht gibt, gibt es dann sowas auch, wo man sagt, okay, wir machen einen Kurs nur für eine Person oder wir schauen, dass wir es irgendwie auf 4 stellen?
Ja, also wir haben natürlich einen sehr großen Trainerpool, wo wir sehr viele Dinge abdecken und sonst schickt man es auch zu Kollegen weiter. Also wenn man, aber jetzt eigentlich außer Aktfotografie deckt man alles ab. Und nachdem, ja, also, weil das war nämlich die Geschichte mit dem nackten Eisbären, so hat sich jemand bei mir als Trainer beworben. Mit grottenschlechten Aktfotos. Also, die waren wirklich so schier. Also, nicht einmal, wenn wir Aktkurse gemacht hätten, hätten wir den genommen. Und die Photoshop-Sachen waren auch so schlecht. Das war aber das Problem, das war ein Bekannter. Und jetzt habe ich dann gesagt: Du weißt eh, es tut mir leid, aber nackt ist bei uns nur der Eisbär, sonst gibt es bei uns nichts, was nackt ist, weil wir Zoofotografie anbieten. Und leider hat die Maike Jasetz jetzt schon einen Photoshop-Kurs gemacht. Also, die haben wir gerade gebucht gehabt, das war vor einigen Jahren. Jetzt wieder irgendwie dann. Noch ganz gut rauskommen, aber wir kriegen ja teilweise auch Bewerbungen, wo du denkst, wo ich dann höflich zurückschreibe, dass wir halt gerade keinen Bedarf haben. Aber weißt du, was wir schon gesagt haben, die ganze Zeit die Selbsteinschätzung.
Ja, eindeutig.
Wobei wir auch ganz tolle Sachen kriegen, also man darf das jetzt überhaupt nicht. Also es sollte keinen negativen Spin kriegen.
Na, denke ich mir auf jeden Fall. Na, das ist extrem cool. Also wenn man da jetzt auf eure Webseiten herumschaut, falls wir es nur nicht gesagt haben, Wiener Fotoschule.at, aber es ist ja alles verlinkt. Man findet da echt in jeder Hinsicht was.
Ja, und du, das fängt mit einem 3-Stunden-Kurs an, zum Beispiel in der Kapuzinergruft, wo wir außerhalb der Öffnungszeiten dort sind, die haben exklusiv für uns offen, oder dritte Mann, dort sind wir die einzigen, die es exklusiv anbieten im Wiener Kanalsystem, oder Zwentendorf zum Beispiel, Und wer halt Lust auf mehr hat, kann sagen, okay, ich fahre in die Südsteiermark mit. Da haben wir zum Beispiel, wo wir da in einem Weingut, also mitten in der Nähe von Gamlitz, auf einem Berg oben, also wo es eine super Fotolocation gibt, da machen wir ein Makro, machen wir ein Porträt-Shooting im Weinkeller. Am Dachstein zum Beispiel, da übernachten wir auf der Seedaler Hütte im Herbst, also auf 2700 Meter Höhe, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Also ist in Wirklichkeit für jeden was dabei. Und was vielleicht auch interessant ist, bei den Fotowochenenden, also das sind keine Wanderkurse, sondern da geht es tatsächlich darum zu fotografieren und die Fotografen sind eben nicht so die großen Wanderer, das wissen wir schon. Das heißt, die Leute dann eben dann, wir fahren halt relativ viel mit dem Auto und dann aber wenig gehen, was halt sein muss. Eineinhalb Stunden mal oder so gemütlich, weil halt auch viele Leute dann nicht so fit sind. Also das ist auch irgendwie interessant.
Ja. Sehr schön. Also wirklich sehr breites Angebot.
Cool. Ja, aber das geht dann nur, wenn wir so viele Trainer sind, Martin, also wenn wir einfach mehr Leute sind, die das abdecken.
Mhm. Ja, ist klar, sicher, allein geht sich das nicht mehr aus, ja. Und das darf man wahrscheinlich wirklich nicht außer Acht lassen. Ja, wie viele Leute aus dem Team, du hast ja schon mal gesagt, ich habe jetzt irgendwie...
Ja, so 10. Mhm. Wobei, weißt du, da gibt es ein paar Leute, die machen halt nur ein bis zweimal einen Kurs, so spezielle Sachen, aber 6 ist so der Kern, das Kernteam.
Cool. Ja, da kriegt man natürlich schon ein wenig mehr auf die Fies, als wenn man es allein irgendwie stemmen probieren
würde. Ja, weißt du, es ist dann auch so, weißt du, man weiß ja nicht, wenn man mal ausfällt oder so, dann, also die Fotoschule ist eigentlich so geführt, dass auch notfalls, wenn ich einmal krank bin oder so, dass das auch ziemlich normal weitergeht. Also,
sehr fein.
Ich glaube, das Wichtige ist als Chef, man darf sich nicht so wichtig nehmen.
Ja.
Also wenn man unersetzlich ist, dann hat man irgendwas falsch gemacht.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch so diese Mentalitätsgeschichte, dass manche Leute überhaupt nicht delegieren können und sagen, du, das kann nur ich. Dann hält sich mein Mitleid irgendwo in Grenzen.
Ja, das stimmt. Und wenn man dann auch noch anfängt, dass man wirklich alles nur an sich selber reißt und ja, nichts weggibt, dann da rennt man sich meistens eh irgendwie selber.
Also ich kann mich noch erinnern, da ist ein ganz junger Trainer gekommen und ich mir gedacht, okay, was der macht, ob das funktionieren kann. Also ich war da extrem skeptisch und dann habe ich mir die ersten zwei Trainings angeschaut und gedacht, bist du deppert, der hat was drauf. Das ist so toll, gell? Der hat komplett anders gearbeitet wie ich. Und ich finde, das Wichtige ist, wenn man jetzt Mitarbeiter hat und die führt, man muss ja einfach gute Rahmenbedingungen schaffen, dass sie arbeiten können. Natürlich muss man einfach den Überblick haben, aber man darf sie in der Arbeit nicht behindern. Mhm. Aber das Wichtige ist, arbeiten müssen selber. Ich sage immer, Leute, ich schaue, dass ihr vernünftig bezahlt werdet, ich schaue, dass ihr super Arbeitsbedingungen habt, aber arbeiten müsst selber. Und mit der Philosophie fahre ich super und ja, ich bin da sehr dankbar, dass das Team so toll ist.
Sehr cool. Ja, das ist schon wirklich viel wert. Also für beide Seiten. Und für alle drei Seiten eigentlich.
Vielleicht noch, was mir auch noch wichtig ist, ich meine, einfach so eine gewisse Demut vor dem, was man erreicht hat, ist auch extrem wichtig. Mhm. Also ich bin wirklich dankbar für das, was ich da gemacht habe. Und das ist nicht selbstverständlich. Und ich bin wirklich dankbar, wenn ich in Madeira irgendwo stehe, am Pico Arriero, beim Sonnenuntergang, bin echt dankbar, dass ich das so machen darf. Oder auch in Wien, ja, wirklich, ich bin wirklich sehr dankbar, dass das so ist, wie es ist. Also das muss einem auch immer klar sein, dass das nicht selbstverständlich ist.
Genau. Cool. Das ist ganz, ganz unglaublich viel wert. Cool. Haben wir irgendwas vergessen?
Du, nein, ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen alles durch.
Voll. Gibt es irgendwie sowas, was du irgendwem mitgeben wollen würdest, wenn jetzt als Profi oder als Hobbyist ins Thema Fotografie einsteigen will?
Also, wenn jetzt jemand Profi werden will, würde ich sagen, ich würde einfach einmal schauen, dass ich eine gescheite Ausbildung mache auf der grafischen oder es gibt einige gute Ausbildungsstätten. Mhm. Dann würde ich schauen, dass ich wirklich eine gute Webseite bekomme.
Genau, an einem eigenen Portfolio arbeite.
Genau, an Portfolioarbeit und dann würde ich aber wirklich dranbleiben. Also ich denke, viele Fotografen schaffen es nicht, weil sie es nicht wirklich wollen. Ich würde einfach mit einem guten Plan und was ganz wichtig ist, ich würde mich wirtschaftlich coachen lassen. Wenn ich das selber nicht kann, ich würde mir von jemandem einen Businessplan machen lassen und wenn das nur ein Vierzettel ist, ein handgeschriebener. Also fände diese ganze, das ist jetzt ganz unromantisch, aber diese ganze Buchhaltung und Kostenrechnung, das ist so wichtig.
Jo.
Also das wird immer unterschätzt. Weil ich glaube, es können viele Leute gut fotografieren, aber wenige können sie gut vermarkten. und wenige, und dann gibt es vielleicht nur Kombinationen mit schlechter Fotografie, schlechter Selbstvermarktung.
Da
Gibt
wird
es
es
eh
aber,
alles durcheinander. Aber ich denke mal, ein guter Fotograf kann sich ruhig helfen lassen, wenn es um diese Themen geht. Und es gibt ja genügend Beispiele. Es gibt ja genügend Beispiele von jungen Fotografen, die gut davon leben. Und das freut mich immer total, wenn ich Kollegen sehe, die irgendwie coole Jobs machen.
Eindeutig. Ganz genau. Und gut davon leben muss jetzt ja nicht einmal zwangsläufig das Geld unterm Strich sein, die Zahl unterm Strich, sondern einfach, dass man sagt, ich kann davon leben und mache einfach was, was man von innen heraus einfach wirklich was gut tut, also mir als selber.
Ich glaube, also es muss sozusagen sorgenfrei rundherum gehen. Und wenn ihr Familie habt, sollte ihr natürlich auch noch davon leben können. Also wenn das nur mal die reine Selbstausbeutung ist, dann muss ich mir auch überlegen, ob ich irgendwas falsch mache. Aber ich gebe da schon recht. Also das ist sicher keine Zahl in Zahlen gemessen, aber das muss halt einfach passen.
Genau, es muss passen. Je nachdem, wo man jetzt gerade ist oder sein will oder hin will. Genau. Sehr cool. Dann, die ganzen Links habe ich glaube ich eh jetzt schon so ein
Genau.
wenig mitgeschrieben. Die sind dann in die
Jeder
Shownotes.
Fotocafé, mehr ist ja nicht.
Genau, und von dort kommt man überall anders hin.
Genau.
Sehr cool, Karl. Dann, da ich sagen, danke für deine Ausführungen.
Sehr gerne.
Danke für die Zeit, danke fürs Gespräch. Und für die Zuhörer, schaut einfach in die Shownotes rein, schaut euch die Wiener Fotoschule an, schaut vorbei. Gebt eure Bekannten und Freunde, die mit Fotografie anfangen wollen, die Links dazu weiter. Oder einfach den Link zum Podcast, weil dann können sie das direkt anhören. Weil ich glaube, man hat jetzt auch wirklich super ausgekehrt, dass du wirklich für das, was du jetzt machst und aufbaust, echt brennst und da noch wirklich einige Sachen, glaube ich, in deinem Kopf schlummern, die wir noch in naher Zukunft sehen werden.
Nein, auf alle Fälle. Und ich glaube, das Brennen für das Thema ist das Um und Auf. Also wenn du nicht für das brennst, was du machst, dann ist es wirklich gescheitert, du wirst Buchhalter oder machst irgendwas anderes.
Genau, wo man, wie immer.
Genau.
Ganz genau.
Das ist aber nichts Schlechtes, weil Buchhalter braucht man also.
Richtig,
Gar
ganz
nicht
genau.
negativ. Nein, aber da muss man sich halt wirklich, also das Brennen und das Durchhaltevermögen. Mal vielleicht noch so ein bisschen zum Schluss, also ich geh sehr gerne weit wandern und ich war das letzte Wochenende in Mariazell und da sind wir einmal 38 Kilometer gegangen und das war natürlich auch
Ui.
alles andere wie angenehm die letzten 10, aber es geht halt oft so ums Durchhalten im Leben. Also das muss man einfach machen und dann, wenn man am Ziel ist, ist es natürlich irrsinnig schön. Da kann man ruhig innehalten, ein bisschen schauen und überlegen, wie geht es weiter. Also ich glaube, das ist so ein schönes Bild zum Schluss.
Genau, sicher genauso. Sehr cool. Dann da die Song. Ich hab's ja schon gesagt. Danke für die Zeit. Und wir hören uns bald wieder bei der Bildbesprechung. Also, Karl, danke und
Danke.
ciao.
Ciao, servus.